Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Im Studio Uwe Westphal einen schönen guten Abend.
I wish to speak to you today about the tragedy of Europe.
Ich möchte zu Ihnen über die Tragödie Europas sprechen. Wenn Europa erst geeint ist, werden seine 300 oder 400 Millionen Bürger grenzenlose Freude genießen, Wohlstand, Macht und Herrlichkeit. Die Struktur der Vereinigten Staaten von Europa muss so sein, dass die materielle Stärke eines einzelnen Staates von weniger großer Bedeutung ist. Kleine Nationen zählen ebenso viel wie große. Wenn es uns gelingen soll, die Vereinigten Staaten von Europa oder welchen Namen sie auch immer tragen werden, zu errichten, müssen wir jetzt damit beginnen.
We must begin now.
So sprach Winston Churchill 1946 für ein Europa auf gleicher Augenhöhe. Und wo stehen wir heute, 65 Jahre später? Europa driftet auseinander und von Einigkeit ist keine Rede mehr. Und nun hat Finnland auch noch gewählt und Brüssel passt das Ergebnis nicht. Mit fast 20% wird wahrscheinlich eine rechtspopulistische Partei, die wahren Finnen, die Regierungsgeschäfte in Zukunft mitbestimmen. Gewonnen wurde die Wahl mit Populismus und der Ankündigung, auf keinen Fall finnische Steuern für Portugal und andere Bankrottstaaten ausgeben zu wollen. Da aber die EU auf eine einheitliche Zustimmung aller 27 Staaten bei solchen Rettungspaketen angewiesen ist, hat man nun ein großes Problem. Nun rächt sich, was man lange vertuscht hatte. Die Solidarität der EU-Mitglieder funktioniert nur so lange, wie sie wenig kostet und viel einbringt. Nationalinteressen stehen in Helsinki, wie aber auch in allen anderen Staaten, über jene in Lissabon. Danke, Finnland, Europas bröckelnde Ränder. So unsere Sendung heute bei der Tag auf HR2 Kultur. Man kann lange über das Anwachsen rechtspopulistischer Parteien lamentieren, das ist aber müßig. Lieber wollen wir die Anlässe für diese massiven politischen Ausreißer analysieren. Ein Grund dafür könnte in dem politischen Personal der Europäischen Union selbst zu finden sein. Eine Truppe, so sagen Insider, aus Inkompetenz, Selbstbedienungsmentalität und Pensionsansprüchen. Claudia Sauter über die deutschen EU-Kommissare.
Sagt Ihnen der Name Martin Bangemann noch etwas? Danke für Ihr Nein. Der Herr Bangemann hat in der Geschichte der Europäischen Kommission keinen rühmlichen Fußabdruck hinterlassen, einen schweren schon. Wie viele Kommissare wurde er in Brüssel unangenehm fett, was daran liegt, dass sie eigentlich unentwegt Kalorien aufnehmen, meist mit Kollegen, gerne aber auch mal mit einem der 15.000 Lobbyisten. Aber darum geht es hier nicht, sondern um Herrn Bangemann, der leider das Vorurteil bestätigt, dass die EU-Kommission nicht unbedingt von selbstverschuldetem Eigennutz befreit. Der FDP-Politiker wurde 1992 nach Brüssel befördert und widmete sich dort als Zuständiger für Industrie, neue Technologie und Kommunikation vor allem der Liberalisierung des europäischen Telekommunikationsmarktes. Es war eine Gründerphase. Da ging es um sehr viel Geld. Staatsbetriebe wie die Bundespost wurden privatisiert und in Aktiengesellschaften umgewandelt. Als EU-Kommissar hatte Bangemann genauen Einblick, wer wo mit wem dealt. Und als er alles wusste, wechselte er mittendrin die Seiten, zur spanischen Telefonica als Berater, mit all seinem Insiderwissen und Kontakten in die Politik. Für die spanische Firma war Bangemann wie ein Sechser im Lotto. Er öffnete ihr die Türen in Deutschland. Der Glaubwürdigkeit und dem Ansehen der EU-Kommission hatte er aber einen Blattschuss verpasst. In unserem Archiv ist das schöne Zitat seines Parteifeindes Burkhard Hirsch abgelegt.
Das ist ein ausgesprochen mieses Verhalten. Ich habe immer gesagt, es ist ein Fettauge, das auf der Suppe unserer Gesellschaft hin und her schwimmt.
Wir können uns nicht erinnern, dass jemals zuvor oder danach ein EU-Kommissar öffentlich so vernichtend kritisiert wurde. Als Fettauge auf der Suppe der Gesellschaft. Man muss dazu wissen, dass die EU-Kommission in ihrer gerechten Empörung Martin Bangemann die monatliche Pension von 13.500 Mark streichen wollte. Man einigte sich dann mit Anwälten irgendwo dazwischen. Bangemann musste ein Jahr Schamfrist einlegen. ehe er den Spaniern und sich selbst dienen durfte. Ja, und dann unser Energiekommissar, der Günther Oettinger, CDU. Er ist weder physisch noch intellektuell schwergewichtig, was sich mit dieser Plattitüde über den Zusammenhang von Wirtschaft und Psychologie belegen lässt.
50% of business is psychology.
Es spricht übrigens häufig Englisch aus Günther Oettinger, ist ja schließlich auch die wichtigste Amtssprache in der EU-Kommission.
On the one hand, the crisis revealed that there is a need for more governmental regulation. On the other hand, we have to find a way of drastically limiting the governmental interference into economic activities, since it would otherwise cause a permanent impairment of the growth drivers of a free market economy.
Es gibt in der Europäischen Kommission keinen Dolmetscher, der das übersetzen kann. Macht aber nichts. Oettinger hat sich auf verschriftete Visionen verlegt, zum Beispiel auf ein Energiekonzept für das Jahr 2020. Das umfasst viele Seiten, und man ist dankbar, dass Oettinger es nicht als Hörbuch veröffentlicht hat. Brüssel war nicht sein Sehnsuchtsort. Er musste auf Anweisung der Kanzlerin ins belgische Exil, ein Jahr vor der wichtigen Landtagswahl in Baden-Württemberg, weil man im Kanzleramt weder seinem Hochdeutsch noch seinem Charisma traute. Ist Europa also nicht mehr als die günstige Gelegenheit, Parteifreunden neue Pfründe und letzte Jobs zu verschaffen? Was macht eigentlich der Bayer Edmund Stoiber dort?
Ja, das ist gar nicht zum Lachen.
Ja, wir lachen ja gar nicht. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident tut angeblich Sinnvolles in Brüssel. Er weidet die europäische Bürokratie aus, wickelt Paragraphendärme auf, lässt das Gesetzeswerk zur Ader oder so ähnlich. Offen gesagt, wir wissen es nicht so genau. Man hat ja seit damals wenig von ihm gehört. Seit jenen heroischen Tagen, als Bruno der Bär in die bayerischen Alpen migrierte, Angst und Schrecken verbreitete und Stoiber gefordert war.
Ein Normalverhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht 1 bis 2 Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär, dem Schabbär und dem Problembär.
Ja, aber dann wurde Stoiber selber zum Problem für die CSU und landete prompt in Brüssel. Nicht als Kommissar, als Bürokratiebeauftragter. Seither ist er zwischen Aktendeckeln verschwunden.
Claudia Sauter über die deutschen Beiträge zur Europapolitik und über die deutschen EU-Kommissare. Ich begrüße jetzt Thomas Steinfeld, SZ-Feuilleton-Chef. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat die Bangemannisierung Europas ein Ende gefunden?
Ach nein, aber ich musste eben doch sehr lachen bei Ihrem Beitrag. Ich hatte das meiste davon vergessen. Und es ist ja so furchtbar wahr. Aber es gibt ja einen Grund dafür, warum lauter solche Leute in Brüssel sitzen. Und es gibt einen Grund für diese gesamte Brüsseler Bürokratie, die uns manchmal schwer zu fassen macht, zu schaffen macht. Und dieser Grund ist doch, dass die Europäische Union aus 27 Staaten besteht, die alle ein individuelles Interesse verfolgen. Aber zur Verfolgung dieses individuellen Interesses keine anderen Mittel haben, als sie gemeinsam zu verfolgen, was unendlich viel Widersprüche hervorbringt, unendlich viel Gegensätze und wo die Gemeinschaft dann wirklich nur mit bürokratischen Mitteln hergestellt werden kann. Und das ist der Grund für die Bürokratie.
Und Sie glauben in der Tat, dass Einigkeit herzustellen ist dadurch, dass man einen gewaltigen bürokratischen Apparat aufbaut. Ich weiß nicht, mit wie vielen Beamten.
Nein, darüber ist nicht einig. Die Bürokratie ist Ausdruck der Widersprüche. Und Ausdruck der Notwendigkeit, diese Widersprüche zu überwinden. Überwunden wird die werden die Widersprüche dadurch natürlich nicht.
Mhm. Herr Steinfeld, Sie sagen auch in Ihren Artikeln, Europa ist eine große Idee. Wer die Idee aufgibt, gibt auch das Projekt Europa auf. Wenn das so ist, dann wundert man sich natürlich schon über diese Personalentscheidungen, nicht?
Ja, aber diese Personalentscheidungen entstehen, weil Europa immer nur Mittel ist. Und nie Zweck. Und dass die zweite oder dritte Garnitur der Politiker dort landet, das hat seinen Grund in eben diesem Verhältnis. Der Nationalstaat ist nach wie vor in Europa die alles überschattende Kategorie.
Herr Steinfeld, wenn Sie Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung wären und müssten Redakteure einstellen, dann werden sich nicht die zweite, dritte und vierte Garde ranholen.
Nein, aber sagen wir, wenn ich den Bund Deutscher Zeitungsverleger neu gründen müsste, dann würde ich mir genau das überlegen.
Gut, zurück zu unserem Thema, Herr Steinfeld. Jürgen Habermas schrieb in einem wunderbaren Aufsatz, der, glaube ich, auch in Ihrer Zeitung veröffentlicht wurde, ich zitiere nur auszugsweise, dass die Währungsunion ein Konstruktionsfehler war. Die Erwartungen der Bürger wurden enttäuscht. Die nationalen Parlamente wurden zum Abnicken der Brüsseler Entscheidungen degradiert. Hat er da nicht recht?
Ja, er hat nicht ganz Unrecht, aber die Wahrheit ist ökonomischer, als er in seinem doch eher politisch argumentierenden Artikel es erscheinen lässt. Das Problem, das in Europa entstanden ist, ist ja, dass eine Reihe von reichen Ländern einer Reihe von armen Ländern gegenübersteht. Und diese armen Länder, die hätten nie Eintritt gefunden in diese Gemeinschaft, wenn sie nicht über die Kredite der Europäischen Union verfügt haben hätten. Und diese sind ihnen natürlich von den reichen Ländern zur Verfügung gestellt worden. Denn anders geht es nicht.
Ja, ohne dass die reichen Länder dann nachgeguckt haben, wie die armen Länder ihre Buchführung betreiben. Zum Beispiel Griechenland.
Ich glaube, das Interesse daran, genau nachzugucken, das war nicht besonders ausgeprägt.
Ah, ja.
Und das liegt an dem eigenartigen Charakter dieser Europäischen Union, dass sie nämlich immer Projekt war. Es ist die Laterne, die uns vorausgehalten wird und der wir dann hinterher traben. Es musste immer alles immer reicher, immer wohlhabender, immer friedlicher, immer demokratischer und immer, immer, immer ausgreifender werden. Ich meine, mittlerweile haben wir Länder in der Europäischen Union, bei denen man sich wirklich fragt, was sie da eigentlich verloren haben, siehe Bulgarien und Rumänien.
Aber ist denn das nicht so, wenn man so ein Projekt betreibt, dass man da schon ein bisschen genauer nachgucken sollte? Immerhin handelt es sich ja hier um eine Ansammlung von etwa 280 Millionen Menschen. Hat man diese jetzige Polarisierung, die wir ja auch finden, hat man sich das nicht selber zuzuschreiben?
Der Idealismus ist der Preis der Einheit, um es sehr verkürzt zu sagen.
Oder des Untergangs.
Nur weil die ganze Sache immer schöner und immer größer werden durfte oder sollte. Nur deswegen hing der ganze Laden zusammen. Und in dem Augenblick, in dem dieser Fortschritt, in dem dieser Idealismus gebrochen wurde, und dieser Augenblick trat ein mit der Schuldenkrise in Griechenland, in dem Augenblick verlor das ganze Projekt seine Strahlkraft. Und die Konsequenzen dieses Auseinanderbrechens, die können wir jetzt zum Beispiel in Finnland betrachten.
Und dann nochmal ein Blick auf Deutschland. Viele sagen ja, dass Deutschland seit 1945 nie mehr so selbstbezogen und nationalistisch war wie wirklich heute. Bringen wir da einfach nur unsere eigenen Schäfchen ins Trockene?
Also das ist in den vergangenen Wochen ja immer wieder gesagt worden, dass Deutschland durch die Europäische Union unglaublich profitiert hat. Wir haben eine sehr, sehr starke Industrie, wir haben eine sehr starke Exportindustrie, die hier nun schalten und walten kann, wie sie das unter anderen Voraussetzungen nie hätte tun können. Und das ist das Nationalinteresse, das die anderen Länder genauso verfolgen. Und wenn dann die Griechen sagen, ihr habt uns ja die ganzen Kühlschränke raufgedrängt und ihr seid schuld, dann ist das zwar irgendwie auch eine idealistische Überhöhung, aber auch nicht ganz falsch.
Herr Steinfeld, ist es vielleicht so, dass wir den Finnen auch ein bisschen dankbar sein müssen, denn sie weisen uns ja auch auf drastische Demokratiedefizite hin und erzwingen damit fast möglicherweise, wenn alles gut läuft, mehr Demokratie in Brüssel, Transparenz.
Also vor allem werden sie, wenn ich das jetzt richtig sehe, was sich in Finnland getan hat in den vergangenen Tagen, etwas mehr Realismus erzwingen. Dass man sich also wirklich seine Möglichkeiten und seine finanziellen Möglichkeiten mal genauer anguckt und geht und dann fragt, was überhaupt geht. Denn es ist ja nicht zu erwarten, dass Griechenland oder Portugal oder Irland oder irgendeines von diesen Ländern aus eigener Kraft aus dieser Krise herauskommt. Die können ja nur herauskommen in dem Augenblick, in dem das Wachstum im eigenen Land das Zinsniveau übersteigt, das sie für ihre Kredite zahlen können. Und das ist ja in keinem dieser Länder irgendwie zu erwarten. Also muss das irgendwann böse enden und ich glaube, die Finnen bereiten uns darauf vor, dass da was Böses kommen kann.
Also doch, Dank an die Finnen. Das war Thomas Steinfeld von der Süddeutschen Zeitung. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. HR2 Kultur, der Tag. Zwei Tage nach der Finnlandwahl sieht man sich in Brüssel erstaunt um und fragt Fragen. Zum Beispiel diese. Wie soll man ein Rettungspaket für Portugal schnüren, wenn die Finnen gar nicht mehr mitmachen? Und sollten die wahren Finnen in der Regierung sein, dann wird Helsinki ausscheren, das ist so sicher. Ist das der Anfang vom Ende der Europa-Idee? Bevor es vielleicht dazu kommt, hier unsere Gebrauchsanweisung Finnland von Roman Schatz. Einige Informationen, die Sie gegebenenfalls vor dem Schlimmsten bewahren.
Eine historische Besonderheit, die an Finnland fasziniert, ist das völlige Fehlen von richtigen Bösewichten. Die meisten Nationen haben irgendeine Altlast zu tragen. Die Deutschen haben Hitler, die Chinesen Mao, die Russen Stalin. Dann gibt es noch Ceausescu, Bin Laden, Saddam Hussein, Bokassa und Pinochet. Fast jedes Volk hat seinen Dracula oder Godzilla, nur die Finnen nicht. Entweder haben sie wirklich keine Schurken dieser Größenordnung hervorgebracht oder sie haben sie so gut versteckt, dass sie sich selbst nicht mehr daran erinnern. Auch natürliche Feinde hat Finnland nicht mehr. Es ist ein bisschen unheimlich. Niemand hasst die Finnen. Man respektiert sie, hört ihnen zu und lässt sie in Ruhe. Irgendwie haben sie es geschafft, die Welt davon zu überzeugen, dass sie gute Menschen sind und dass man ihnen vertrauen kann. Ein Beispiel dafür, wie bedeckt sich die Finnen halten, ist der Molotow-Cocktail. Den gab es bekanntlich schon im Spanischen Bürgerkrieg, aber die improvisierte, handgeschleuderte Brandbombe nach dem sowjetischen Kriegsminister zu benennen, darauf kamen erst die Finnen. Und obwohl die ganze Welt das Wort benutzt, hat nie jemand erfahren, dass es aus Finnland kommt. Schuld daran ist das enorme Informationsgefälle zwischen Finnland und dem Rest der Welt. In Finnland weiß man sehr genau Bescheid darüber, was anderswo geschieht. Die Finnen gehören zu den eifrigsten Zeitungslesern und Nachrichtenguckern der Welt. Fast alle sprechen einigermaßen Englisch, weil Filme und Fernsehen hier nicht synchronisiert, sondern untertitelt werden. Umgekehrt weiß der Rest der Welt kaum etwas von den Finnen. Das kommt davon, wenn man nicht viel Aufhebens macht.
Die Finnlandwahl hat wieder einmal gezeigt, wenn die europäischen Länder nicht bald die Lektionen lernen, die ihnen durch die Wahl populistischer Parteien erteilt werden, dann geht das Schiff bald unter. An Katrin Johansmann über die Finnen, ihre Vorstellungen ganz hoch im Norden Europas.
Wer Mitte der 80er Jahre nach Finnland gereist ist, hat selbst in der Hauptstadt Helsinki höchstens 10 internationale Restaurants gefunden. Heute kann man seinen Kebab und seine Pizza an jeder Straßenecke kaufen. Finnland ist internationaler geworden und vielen Menschen gefällt das sehr gut. Sie freuen sich nicht über den Wahlsieg von Timo Soini. Ich bin schockiert. Ich bin sehr enttäuscht. Ich hatte nicht gehofft, dass die wahren Finnen gewinnen würden. Gerade einmal 3,5% der Finnen stammen aus dem Ausland. In absoluten Zahlen sind das nicht mehr als 170.000 Menschen. Aber für Finnland ist das trotzdem eine große Veränderung. Timo Soini, die Galionsfigur der wahren Finnen, schreibt in seinem Buch, dass Finnland in den 70er Jahren ein ganz anderes Land war und viele Einwohner in den Vororten keinen Kontakt zu Ausländern hatten. Soini spricht nicht für die Menschen in der Metropole Helsinki. Er spricht für die Menschen, die in den Vororten leben, die an Freitagen in die Sauna ihres Wohnblocks gehen und am Samstagabend in der Karaoke-Bar des Einkaufszentrums ein Bier trinken. Susanne Kuparin, Chefredakteurin der Zeitschrift Voimaa, glaubt, dass diese Menschen in Timo Soini einen Beschützer sehen. Es ist ein wenig so, als flüchten sich die Menschen zu einem starken Bär oder zu einem Zufluchtsort. Das ist die Wahl, die sie machen mussten. Andererseits ist es meiner Meinung nach zwecklos zu behaupten, dass es sich hier bloß um Fremdenhass und Europahass handelt. Vielmehr geht es darum, das eigene Nest zu bewahren. Die Kritik an der EU ist ihrer Meinung nach nur ein Ventil für die diffuse Angst vieler Menschen vor dem sozialen Abstieg. Denn faktisch hat Finnland von seinem EU-Beitritt profitiert. Seit 1995 ist das Land Mitglied der EU und mit dem Beitritt kam der wirtschaftliche Aufschwung. Rund die Hälfte des finnischen Bruttoinlandsproduktes wandert in den Export. Aber bei jeder Entwicklung gibt es auch Verlierer. Gerade in der traditionsreichen Papierindustrie gehen viele Jobs verloren und auch Nokia geht es längst nicht mehr so gut wie früher. Rund 5000 Jobs in der Entwicklungsabteilung des Konzerns stehen auf dem Spiel und das ist sehr viel für ein kleines Land. Menschen wie Timo Soini können diese Unzufriedenheit zum Stimmenfang nutzen.
Ann-Kathrin Johansmann berichtete, nun ist die Entwicklung in Finnland aber eingebettet in ähnliche politische Entwicklungen und Bewegungen, die in fast allen europäischen Ländern zu finden sind, zum Beispiel in Ungarn. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Die neue Verfassung, ein Aufregerthema in Ungarn. Sie entzweit das Volk. Für die einen ist sie eine unerhörte nationalistische Entgleisung, für die anderen ein würdiger Ausdruck des ungarischen Nationalstolzes. Sie beginnt mit einem Glaubensbekenntnis. Gott und Vaterland, Familie, Treue, Liebe und Nationalstolz, die höchsten Werte des ungarischen Volkes. Doch daneben finden sich auch ganz praktische und eher nüchterne politische Handlungsanweisungen. Die Verfassung erlaubt keine überbordende Neuverschuldung mehr. Eine Schuldenbremse wurde eingebaut, um den Haushalt zu sanieren. Regierungschef Viktor Orbán macht für die traurige Finanzlage des Landes die sozialistische Vorgängerregierung verantwortlich. Die haben unsere Zukunft verkauft, das Land ausgeraubt und verschuldet. Dagegen wehren wir uns. Die neue Verfassung wird uns davor schützen, dass uns das noch einmal passiert. Die Sozialisten, jetzt in der Opposition, hatten denn in den Monaten vor der Abstimmung wenig Lust, der Einladung Orbáns zu folgen und die Verfassung gemeinsam zu gestalten. Sie sehen Ungarn mit seinem neuen Grundgesetz auf dem Weg in eine Diktatur. Orbán wolle damit seine Macht festigen. Die ist ohnehin überwältigend groß. Seine Fidesz-Partei verfügt mit den Christdemokraten über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Damit war es ein Kinderspiel, eine neue Verfassung im Schnelldurchlauf zu formulieren und schließlich auch zu beschließen. Tatsächlich wäre diese Verfassung nicht möglich ohne stabile Mehrheitsverhältnisse. 20 Jahre lang gab es sie nicht. 20 Jahre lang wurde schon versucht, dem Land eine neue Verfassung zu geben. Die alte war zwar überarbeitet worden, trug aber noch die stalinistischen Züge der späten 40er Jahre. Die ungarische Regierung spürt aber inzwischen Gegenwind. Zuerst Proteste gegen ein umstrittenes Mediengesetz, für die Kritiker eine Gefahr für die Pressefreiheit. Jetzt auch Proteste gegen die neue Verfassung. Besonders sauer stößt vielen Ungarn auf, dass sie nicht mehr ohne weiteres beim obersten Gerichtshof klagen können, wenn ihnen staatliche Entscheidungen missfallen. Es fehlt einfach der Schutz der Rechte des Durchschnittsbürgers. Die Kompetenzen der Gerichte werden beschnitten. Und wohin führt das alles? Zur Einbetonierung der heutigen Macht. Die staatlich kontrollierten Medien verschweigen generell, was hier im Lande passiert. Alles wird zensiert. Fidesz ist an der Macht. Eine kleine Diktatur im Großen. Ach, wissen Sie, die neue Verfassung, das wird die Einparteienverfassung. Das ist nicht die Verfassung Ungarns, sondern der Ausdruck der Macht der regierenden Fidesz-Partei. Mit dem Gesetz kann die Macht von Orbán für 20 Jahre einbetoniert werden. Denn wer Orbán nicht als Gott verehrt, der ist für ihn kein Mensch. Mehrere tausend Menschen waren allein am Wochenende auf den Beinen, um gegen die neue Verfassung zu demonstrieren. Doch die stille Mehrheit der Ungarn sorgt sich nicht um die Inhalte, sondern um das Entscheidungsverfahren. Die meisten Ungarn wären gerne gefragt worden, ob sie überhaupt eine neue Verfassung wollen. Doch eine Volksabstimmung wollte Orbán nicht. Ob Korrekturen möglich sind, ist zweifelhaft. Zweidrittelmehrheiten sind selten in der traditionell zerstrittenen ungarischen Parteienlandschaft. Selbst wenn Orbán irgendwann einmal nicht mehr an der Regierung sein wird, seine Nachfolger werden es schwer haben, irgendetwas zu verändern.
Andreas Meyer-Feist über nationalbewusste Ungarn. Ich begrüße jetzt Professor Christoph Butterwege. Sie sind Politikwissenschaftler an der Universität in Köln. Guten Abend, Herr Butterwege.
Ja, guten Abend, Herr Westphal.
Urteilen wir vielleicht sehr leichtfertig und mit Klischees, wenn wir auf das gucken, was in Finnland passiert ist, was in Ungarn passiert ist oder was andere Anti-Europa-Parteien nun verbreiten, und drücken wir denen einfach zu schnell den Stempel des Rechtspopulismus auf, nur weil die mal nicht mit Brüssel einverstanden sind?
Nein, ich denke, das sind schon Inhalte, die da vertreten werden, die man als rechtspopulistisch oder nationalkonservativ auf jeden Fall nicht demokratisch nennen kann. Und das sollte man auch tun, besonders deshalb, damit wir nicht der Gefahr unterliegen, dass es in noch mehr europäischen Ländern in diese Richtung geht. Und natürlich ist auch Deutschland nicht davor gefeit. Nicht nur zeigt das unsere Geschichte, sondern wir haben ja durchaus auch schon rechtspopulistische Gruppierungen erlebt, wie zum Beispiel die Schill-Partei in Hamburg, die dort ein ähnlich gutes Ergebnis erzielt hat vor etwa 10 Jahren, wie jetzt die wahren Finnen, nur dass es sich eben um einen kleinen Stadtstaat in Norddeutschland handelte. Aber das heißt ja nicht, dass sich nicht auch in der großen Bundesrepublik Ähnliches wiederholen könnte.
Herr Butterwege, aber nochmal einen Schritt zurück. Die Finnen haben gewählt. Eine demokratische Wahl hat stattgefunden. Es hatte jeder die Möglichkeit, dorthin zu gehen, und es ist ein Ergebnis rausgekommen, was uns vielleicht nicht so ganz passt. Aber muss man das denn nicht trotzdem akzeptieren und sagen, wenn jetzt neue Realitäten geschaffen werden, auch weit über Finnland hinaus, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Vielleicht wurde ja auch an anderer Stelle was falsch gemacht.
Das ist richtig. die Voraussetzungen, die Bedingungen, besonders auch die Rahmenbedingungen muss man berücksichtigen. Und da haben natürlich diejenigen, die in Brüssel Verantwortung tragen, in der Europäischen Union, mit zu beigetragen. Denn natürlich ist beispielsweise die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union in sich sehr widersprüchlich. Man schottet sich gegenüber Afrika ab. Man versucht vielleicht mit Geldern dort zu verhindern, dass Flüchtlinge kommen. Auf der anderen Seite unterstützt man mit Milliardenbeträgen die Banken. Letztlich sind es ja diejenigen, die als Gläubiger auftreten und nicht die Staaten selbst, die hier die Probleme beim Euro haben. Das sind interne Widersprüche der Politik, die dazu beitragen, dass rechtspopulistische Parteien ihre Propaganda entsprechend ausrichten können und natürlich appellieren können an die Finnen, die der Auffassung sind, ich arbeite hart, ich zahle Steuern und wofür, damit in Griechenland oder in Portugal womöglich eine falsch wirtschaftende Regierung finanziell unterstützt wird. Also da wird an das sogenannte gesunde Volksempfinden appelliert und diese Bedingungen, unter denen das möglich ist, die kann man politisch beeinflussen. Man sollte, weil Sie gefragt haben, dieses Wahlergebnis akzeptieren. Man sollte es in dem Sinne akzeptieren, dass man es als eine Realität zur Kenntnis nimmt, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, das war gut und richtig so, sondern, wie Sie auch angedeutet haben, man muss sich mit den dahinterstehenden Zielen und Inhalten dieser Parteien kritisch auseinandersetzen.
Aber zum Beispiel in Irland ließ man die Leute dann gleich zweimal wählen, genauer gesagt das Volk zweimal wählen, bis man das richtige Ergebnis hatte und trotzdem hat nichts geholfen.
Ja, das ist hier ja auch so. In Ungarn lässt man das Volk über die Verfassung gar nicht abstimmen, was meiner Meinung nach auch neben vielen anderen Punkten, dass da die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt wird, dass die Möglichkeiten der Justiz beschnitten werden und damit natürlich die Exekutivgewalt des Ministerpräsidenten, aber auch der Regierung gestärkt wird. Abgesehen davon ist natürlich auch fragwürdig, dass man keine Volksabstimmung herbeiführt, denn zumindest ist das mein Politikverständnis, eine Verfassung sollte schon auch die Mehrheit der Bevölkerung finden und nicht nur eine Zweidrittelmehrheit in einem Parlament, das aufgrund der letzten Wahl eben doch in einer Art und Weise zusammengesetzt ist, die eher einmalig sicherlich auch für Ungarn sein wird, denn ich glaube nicht, dass die Fidesz diesen Wahlerfolg aus dem Jahr 2010 noch einmal wiederholen kann.
Herr Butterwege, was wissen wir über die Wähler dieser Parteien, die wir nun rechtspopulistisch, möglicherweise sogar rechtsradikal, rechtsaußen nennen?
Ja, das ist ganz interessant. Es ist nicht etwa so, dass nur die unten oder nur die oben solche Parteien wählen, sondern die versuchen ja, sich darzustellen als die Partei des Volkes. Und in der Wählerzusammensetzung zumindest repräsentieren sie das auch häufig. Da sind Arbeitslose genauso vertreten wie Arbeiter, wie Selbstständige, wie der sogenannte Mittelstand. Und komischerweise sind dann häufig auch noch die Repräsentanten dieser Parteien, also die Spitzenfunktionäre und Führungspersonen wie Jörg Haider in Österreich oder Christoph Blocher in der Schweiz oder Pim Fortuyn früher in den Niederlanden. Das sind dann häufig auch noch Multimillionäre, also offensichtlich auch sehr reiche Leute, die diese Parteien unterstützen. Also man hat den Eindruck, da geht es wild durch die sozialen Schichten und Klassen hindurch. Und das hat sicher damit zu tun, dass die Propaganda rechtspopulistischer Parteien darauf gerichtet ist, sowohl Zugänge nach unten als auch nach oben zu schaffen. Also diejenigen, die zum Beispiel um den Arbeitsplatz fürchten, die möchten eine restriktive Zuwanderungspolitik, die wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Auf der anderen Seite wollen diejenigen, die Angst nicht vor der Arbeitslosigkeit haben, sondern denen es vielleicht sogar relativ gut geht, dass ihr Wohlstand gesichert wird. Und diese Parteien sind dann häufig auch wohlstandschauvinistisch und sagen, wir wollen nicht unser sauer verdientes Geld in den Rachen von Sozialschmarotzern werfen.
Nun gibt es, und damit sind wir endlich in Deutschland angekommen, es gibt ja auch hier eine Bewegung, die existiert, aber sie artikuliert sich noch nicht in einer politischen Partei, wenngleich die Argumente, die man aus anderen Ländern hört, hier natürlich auch kursieren. Wieso haben wir noch keine Partei oder kommt die erst?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass in Deutschland die Tradition des Nationalsozialismus natürlich eine Rolle spielt. Hier wird sofort jede Partei, die sich gründet und die rassistische Momente in sich trägt, die auch vielleicht sozialdarwinistische, biologistische Ansätze verfolgt, so wie das jetzt im Intellektuellen beispielsweise Thilo Sarrazin tut. Die wird sofort gefragt, wie hältst du es mit dem Nationalsozialismus? In anderen Ländern, wo es den Nationalsozialismus an der politischen politischen Macht jedenfalls nicht gegeben hat. Da wird man auch nicht nach Adolf Hitler gefragt als Rechtsextremer oder als Rechtspopulist. Aber das ist hier der Fall. Das heißt, hier gibt es schon eine gewisse Barriere, die es erschwert, solchen Parteien Fuß zu fassen, jedenfalls wenn es den Zentralstaat betrifft.
Mit Professor Christoph Butterwege von der Universität in Köln sprach ich vor unserer Sendung. HR2 Kultur, der Tag. Lehrt uns das Wahlergebnis in Finnland, dass wir fast alle einer fixen Idee von einem irgendwie blühenden Europa nachgelaufen sind, ohne nüchtern zu kalkulieren und die Nationalbilanzen der Mitgliedsländer genau zu lesen? Und sind diejenigen, die die Europa-Idee am lautesten und schrillsten ausgerufen haben, die eigentlichen Totengräber des Projekts? Können also nicht die Finnen, was sie damit der Wahl nun bewiesen haben, könnten die nicht auch durchaus sagen, und würden das nicht viele verstehen, es reicht uns, wir können auch aussteigen? Nun, für uns ist das noch ein Grund, mehr über die Finnen zu erfahren, in unserer Gebrauchsanweisung von Roman Schatz.
Als mein 20-jähriges Jubiläum als Immigrant in Finnland näher rückte, wurde ich doch etwas melancholisch und lud meinen Vater und meinen Bruder ein, mich in Helsinki zu besuchen. Ich brachte die beiden in eine der letzten öffentlichen Saunas von Helsinki. Die Aufgüsse sind sagenhaft und was das Beste ist, es gibt dort eine echte Wäscherin, eine der letzten Damen, die dieses Metier noch ausüben. Ihre Aufgabe besteht darin, splitternackte Männer mit Schwamm und Bürste quietschsauber zu schrubben. Mein Vater und mein Bruder staunten nicht schlecht, als ihnen ohne Vorwarnung diese Behandlung zuteil wurde. Sexuelle Fantasien kamen dabei allerdings nicht auf. Dafür sorgte die sympathische, aber resolute 72-jährige Wäscherin mit ihrer Wurzelbürste. Auf gar keinen Fall sollte man die psychologische Potenz der Sauna unterschätzen. Früher war es traditioneller Bestandteil der finnischen Außenpolitik, dass das Staatsoberhaupt mit den Machthabern befreundeter, verfeindeter oder einfach nur benachbarter Staaten gemeinsam in die Sauna ging. Denn wenn man sich einmal gegenseitig nackt gesehen hat und gemeinsam geschwitzt hat, überfällt einen anschließend deutlich seltener die Lust, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Die Sauna, die sich der autokratische Präsident Kekkonen gleich nach Amtsantritt bauen ließ, galt ein Vierteljahrhundert lang als Nervenzentrum der finnischen Außenpolitik. Heutzutage ist sein ehemaliger Amtssitz in Helsinki ein Museum und die Sauna kann man mieten für knapp 10.000 Euro.
Gebrauchsanweisung Finnland von Roman Schatz. HR2 Kultur der Tag. Gleich zu Anfang haben wir darauf hingewiesen, dass EU-Personal aus den 27 Mitgliedsländern in Brüssel und Straßburg qualifiziert sich nicht selten durch geballte Inkompetenz. Mein Kollege Leon Stäbe über den finnischen EU-Kommissar Olli Rehn.
Ausgerechnet die Finnen, wird sich Olli Rehn gedacht haben. Der EU-Währungskommissar kommt selbst aus Finnland und sieht sich als Kämpfer für den Euro in Zeiten der Krise.
This is not the crisis of the euro as such. This is a crisis of sovereign debt.
Das ist keine Krise des Euro an sich, sondern eine Krise der Staatsschulden. So klang Olli Rehn noch vor ein paar Wochen. Damals wusste er noch nicht, dass fast 20% seiner eigenen Landsleute ihr Kreuz bei den wahren Finnen machen werden und dass der Euro in Finnland doch in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise steckt. Zum Wahlerfolg der Euroskeptiker äußerte sich der finnische Währungskommissar bislang nicht. Allein seine Sprecher beantworten in Brüssel Fragen der europäischen Journalisten. Zum Beispiel, ob dieses Wahlergebnis Europa verändern könnte.
The answer is no, it hasn't changed anything.
Die Antwort ist nein, es hat nichts verändert.
Frankly, I don't think we're in a position to take a position.
Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind nicht in einer Position, eine Position zu haben.
That's where we will leave it for today.
Und ich glaube, wir belassen es heute dabei. Und damit hat Pia Arenkilde Hansen alles gesagt, ohne etwas gesagt zu haben. Die Sprecherin der EU-Kommission weiß ganz genau, dass jeder Kommentar nach der Wahl in Finnland die Spekulationen über die Stabilität des Euro-Stabilitätspaktes anheizt. Viele Experten sind sich sicher, sollten die wahren Finnen tatsächlich an die Regierung kommen und das Rettungspaket für das hochverschuldete Portugal blockieren, könnten sie den gesamten Euroraum in die Bredouille bringen.
We're fully confident that Finland will continue to honor its commitment.
Die Kommission ist zuversichtlich, dass Finnland weiterhin alle seine Zusagen einhält. Punkt. In diesem Satz steckt viel Hoffnung. Auch der finnische Währungskommissar Olli Rehn hofft bestimmt, dass ihm seine Landsleute nicht das Leben schwer machen und dass die wahren Finnen am Ende doch zu einem Kompromiss bereit sind. Schließlich wettet Olli Rehn, dass es den Euro sowohl in 5 als auch in 50 Jahren noch gibt. Als Wetteinsatz würde der Währungskommissar sogar seine finnische Sauna hergeben.
Even though my sauna is not so valuable money-wise.
Auch wenn meine Sauna nicht so wertvoll ist, hat sie für mich doch einen sehr hohen persönlichen Wert. Und trotzdem würde ich diese Wette eingehen, dass der Euro eine stabile und verlässliche Währung bleibt.
The Euro is in existence and will be a stable and credible currency.
Das war Leon Stäbe über den finnischen EU-Kommissar Olli Rehn. Und man muss sich wirklich manchmal fragen, wie sind diese Leute in die Position gekommen, die sie nun bekleiden? Ich begrüße jetzt Professor Heiner Flassbeck, Chefvolkswirt der UNCTAD und Wirtschaftswissenschaftler an der Uni in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Was passiert gegenwärtig mit dieser Finnlandwahl? Haben wir es jetzt mal wieder mit einem kleinen Beispiel zu tun oder ist der zum Trend ausgewachsen?
Naja, es gibt schon einen Trend zu nationalen, in Anführungsstrichen, Lösungen in vielen Ländern Europas. Ungarn ist ja noch viel dramatischer gewesen. Und das muss uns schon sehr nachdenklich machen, denn das zeigt, dass in Europa einfach vieles nicht funktioniert. Und die Leute, die in der Tat das Sagen haben und dauernd etwas darüber sagen, oft nicht das Richtige sagen und dem Volk Dinge erzählen, die so einfach nicht stimmen, so wie gerade eben das, was Olli Rehn gesagt hat über es sei eine Krise einiger von Sovereign Debt einiger Staaten, also der Staatsschulden einiger Staaten. Also wer das sagt noch im 2 Jahre nach Beginn der Euro-Krise, der hat wirklich von der Sache offensichtlich nichts verstanden. Und daran leiden wir, glaube ich, vor allem, dass die Bevölkerung sich überhaupt nicht erklärt und aufgeklärt fühlt.
Mhm. Aber woher kommt denn das alles? Wir haben es ja jetzt in Ungarn, Sie haben es auch angesprochen, die waren ja nun beinahe bankrott. Island ist eigentlich bankrott. Woher kommen denn diese Schieflagen überhaupt?
Nun, es kommt in erster Linie daher, dass wir ein ungeeignetes monetäres, also ein Geldsystem in dieser Welt haben, in das man sich nicht so einfach integrieren kann, vor allem als kleines, offenes Land. Und dennoch haben die meisten Ökonomen dieser Welt, der Internationale Währungsfonds und andere, haben über Jahrzehnte gepredigt, genau, man müsse einfach sich integrieren, müsse seine Währung flexibel halten, also dem Markt überlassen. Man müsse Kapital ein- und ausströmen lassen, völlig frei. Und dann hätte man eigentlich kein Problem. Und das ist einfach fundamental falsch. Denn selbst der Internationale Währungsfonds sieht das ja jetzt ein. In Washington letzte Woche wurde heftig diskutiert, genau über diese Frage. Und der Währungsfonds macht dramatische Rückzieher, also sagt, es ist nicht so einfach mit der Kapitalverkehrsfreiheit. Und daran sind diese Länder im Kern gescheitert. Ungarn hat man in eine Situation gelassen und die Europäische Union hat sie da hineingelassen, muss man auch ganz klar sagen, in der sie einfach nicht wussten, wie sie mit der Lage zurechtkommen sollten. Und dann haben sie ihre Währung, wie gesagt, dem Markt überlassen, sind von fremdem Geld überschwemmt worden, weil ihre Zinsen ein bisschen höher waren im Rest der Welt. Und die Ungarn haben es geschafft, dann auch in großen Massen ihre Hypotheken in Schweizer Franken aufzunehmen, was die unvernünftige Entscheidung ist, die man überhaupt treffen kann, wenn man keine Schweizer Franken verdient. Und natürlich ist das passiert, was passieren musste. Der Schweizer Franken ist in der Krise hochgeschossen und der ungarische Forint nach unten und alle diese Leute waren bankrott. Ja, und dann wundert man sich, dass in einem solchen Land die Leute extreme Lösungen wählen. Ja, man hat sie einfach vollkommen allein gelassen. Die Regierung hat es nicht verstanden, die EU hat es offensichtlich nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Und dann sind sie in die Krise gerast.
Herr Flassbeck, es gibt einige Leute, die sagen, Experten meistens, dass die deutschen Handelsbilanzüberschüsse der Beginn dieses fatalen Kreislaufs sind.
Die haben jedenfalls sehr viel damit zu tun. Also die haben vor allem mit der Euro-Krise zu tun. Ungarn ist ja nicht Euro-Mitglied, da ist es nicht so entscheidend. Aber in der Eurozone, das ist eben das, was Herr Rehn vorhin völlig falsch sagte, in der Eurozone hat die Krise vor allem mit den deutschen Überschüssen, den Defiziten der anderen zu tun. Oder aber, um es noch richtiger und klarer zu sagen, mit dem Auseinanderlaufen der Kostensituation in Deutschland, also mit extrem niedrigen Lohnkosten in Deutschland im Vergleich zur Produktivität und höheren Lohnkosten, auch zum Teil etwas zu hohen Lohnkosten in den südeuropäischen Ländern. Aber wir hatten dafür eigentlich einen Maßstab, nämlich wir hatten eine gemeinsame Inflationsrate, ein gemeinsames Inflationsziel. An das haben sich beide nicht gehalten, die Südeuropäer nicht. Und Deutschland hat auch massiv gegen das Inflationsziel von 2%, war das nämlich verstoßen, indem es mit seinen Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität, wie gesagt, das nennen die Ökonomen Lohnstückkosten, weiter runterblieb.
Momentchen mal, Herr Flasbeck, dann verstehe ich das richtig. Man holt meinetwegen Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien in die EU rein. Übrigens alles drei Länder, die noch vor gar nicht so sehr langer Zeit unter dem Faschismus gelitten haben. Man holt die in die EU rein. Die werden zu perfekten Exportnationen für die deutsche Industrie. Dann sind die an die Wand gefahren, weil die das innerstrukturell überhaupt nicht aushalten. Und dann hauen wir die wieder raus aus dieser Falle.
Ja, das ist, im Prinzip kann man das so sagen. Das ist jedenfalls nicht falsch. Wir haben aber, wie gesagt, uns geeinigt auf ein gemeinsames Inflationsziel. Das war der Maßstab für alle, 2%. Und daran musste man seine Lohnkosten ausrichten. Ich will es nochmal sagen, Deutschland hat Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität seine Lohnkosten um 0,3 steigen lassen. Die hätten aber um 2,0 steigen müssen. In Griechenland sind die Löhne im Verhältnis zur Produktivität um 2,8 gestiegen und in Portugal um 2,7 oder sowas. Also in dieser Größenordnung, folglich haben beide versagt. Deutschland hat noch mehr versagt als die anderen, weil es noch weiter unter diesem Ziel geblieben ist. Und das hat natürlich dann zu massiven Handelsverzerrungen geführt. Und in der Tat, derjenige, der riesige Überschüsse gegenüber den Defizitländern hat, der finanziert die natürlich. Und wenn die dann vor die Wand fahren, dann sind natürlich seine Forderungen weg. Und um das zu verhindern, dass die Forderungen weg sind, muss man sie retten. Also das hat schon seine innere Logik.
Mhm. Herr Flasbeck, ganz zum Schluss noch kurz die Frage. Sind wir jetzt in Europa an dem Punkt, wo die Wirtschaftslage die EU zu neuen Schritten bewegen kann? Oder aber ist das der Anfang vom Ende eines netten Traumes, der wenig wirtschaftliche Vernunft hatte?
Der hatte schon wirtschaftliche Vernunft, mehr als man denkt vielleicht, aber er wurde nicht richtig umgesetzt. Er wurde unglaublich schlecht gemanagt. Die Europäische Kommission hat geschlafen, das hat übrigens jemand wie Jean-Claude Juncker auch vor einiger Zeit ganz klar gesagt. Die Europäische Kommission hat geschlafen, der Europäische Rat hat geschlafen. Man hat alle geglaubt, wir machen uns nur wettbewerbsfähig. Herr Schäuble hat es ja gerade wieder gesagt, wir müssen uns nur wettbewerbsfähig machen, dann ist alles in Ordnung. Nein, das stimmt leider nicht auf dieser Welt. Wenn man eine einheitliche Währung hat, müssen entweder alle wettbewerbsfähig werden oder keiner. Man muss es jedenfalls zusammentun, sonst macht diese ganze Währungsunion keinen Sinn. Und das ist fundamental schiefgelaufen. Und das muss man jetzt bereinigen. Wenn man das jetzt nicht bald bereinigt und den Menschen auch sagt, was schiefgelaufen ist, dann wird es ganz fürchterlich in die Hose gehen.
Vielen Dank, Professor Heiner Flasbeck, und auf Wiederhören. Die Finnen haben gewählt und für viele andere Länder die Hoffnung auf eine möglicherweise schnelle Lösung von Finanzspritzen für krisengebeutelte Länder durch die EU in Frage gestellt. Und wenn die Finnen bei ihrem Nein bleiben, dann geht erst einmal nichts mehr. Wer die Finnen aber sind, das erklärt Roman Schatz.
Kulturelle Querschläger wie die Leningrad-Cowboys, die Filme von Aki Kaurismäki oder Lordi haben den Finnen demonstriert, dass es sich lohnt, dann und wann verrückt zu werden. Das ist gut für die Seele, fürs Image und für den Fremdenverkehr. Und so übertrumpft man sich seit einigen Jahren im Erfinden und Veranstalten möglichst schräger Wettbewerbe, die selbstverständlich sofort zur Weltmeisterschaft deklariert werden, ganz einfach, weil niemand sonst diese seltsamen Sportarten ausübt. In Sonkajärvi, etwa in der geografischen Mitte Finnlands, wird seit 1992 jährlich die Weltmeisterschaft im Weibertragen veranstaltet. Dabei geht es darum, dass der Mann seine Partnerin schultert und so schnell wie möglich über einen 253,5 Meter langen Hinderniskurs trägt. Zu diesem Kurs gehören unter anderem zwei Zäune, über die man klettern muss, und ein Wassergraben. Das Mindestgewicht der weiblichen Last beträgt 49 Kilogramm und das Siegerpaar erhält als Preis das Lebendgewicht der Dame in Bier. Bei den Weltmeisterschaften im Luftgitarrespielen in Oulu an der Westküste besteht die sportliche Leistung darin, ein berühmtes Gitarrensolo möglichst eindrucksvoll nachzuspielen, ohne Gitarre. Dann gibt es die Meisterschaften im Heulen, nicht im Sinne von Weinen, sondern wie ein Wolf bei Vollmond. Es gibt Meisterschaften im Sumpffußball, bei dem man bis zur Hüfte im Schlamm versinkt. Es gibt Meisterschaften im Beerenpflücken, Pilze sammeln, Mücken totschlagen. Es gibt die Balkonkugelgrillmeisterschaft. Und wer will, kann mit anderen nackt um die Wette in einem Ameisenhaufen sitzen.
Na, wenn das kein Grund ist, nach Finnland zu fahren. HR2 Kultur der Tag. Danke Finnland, Europas bröckelnde Ränder. So unsere Sendung heute. Das ist keine Häme. Vielleicht ist es sinnvoll, sich daran zu erinnern, wie alles einmal anfing. Welche Hoffnungen die meisten Europäer mit einem neuen, friedlichen Europa verbanden. Arne Kapitzer.
Meine Damen und Herren, Besucherinnen und Besucher, auf diesem Gebiet der Erde steht Europa. Es sind zurzeit 27 Staaten, aber nicht alle zwischen Atlantik und Ural gehören dazu. Die 27 bilden zwar einen Wirtschaftsraum, aber nicht mit einheitlicher Währung. Auf den Geldscheinen sind Brücken abgebildet, gucken Sie mal. Wahrscheinlich, um die vielen Lücken zu überkronen, die da institutionell klaffen. Wenn wir nun mal noch näher herantreten, dann erkennen wir die Form. Es ist ein Restaurant mit Mauern drum, also eine Burgschenke. Manche sagen auch Festung, aber das wirkt nur von außen so. Wahrzeichen und Namensgeberin ist eine Statue. Dieses frühere Burgfräulein kommt aus der historischen Ferne und blickt in die Ferne. Ihr Name bedeutet die Weitsichtige. Von griechisch Euros für weit und Ops für Blick. Die Dicke mit dem Silberblick ist also die Patronin dieses, dieser Wirtschaft, dieses Fresstempels. Draußen vor den Toren im Schein der Lampedusa sitzen manchmal einige Hungerleider. Sie sehen das da unten und leben von den Küchenabfällen. Wenden wir uns nun dem Innern zu. Die früheste Bauphase ist die Küche und das Kraftwerk. Baujahr 1957, begründet durch die römischen Verträge. Man hätte denken können, dass sich die Gründungsstaaten Benelux, Italien, Frankreich und Westdeutschland darin ewigen Frieden geschworen hätten. Nach so langem Kampf um koloniale Weltgeltung und nach aufreibenden Religions- und Weltkriegen. Aber man dachte damals ganz pragmatisch ans Kochen, Essen und Trinken. Kerneuropa bestand aus drei Europas, der Wirtschaftsgemeinschaft EWG, endlich wird gegessen, aus der Montanunion, also für Kohle und Stahl, und Euratom, um immer genug Strom und waffenfähiges Material zu haben. Denn man war eine Wertegemeinschaft, die dem Kommunismus zeigen sollte, wo besser gespeist wird, wo die höchsten Butterberge und die geradesten Gurken wachsen. Und diese kulinarischen Wunder sprachen sich bis auf den nächsten, da drüben, den sowjetischen Burgberg, herum. Und von dort kamen Ende der 80er Jahre immer mehr Leute, die ihr Zimmer, ihre Kneipe an die Mauern der europäischen Festung außen dran mauerten. Das Ganze hatte bald nun 15 Mitglieder und es entstand dieser Hotel- und Restaurantkomplex, der nach einem neuen Namen verlangte. Sie sehen es, Europäische Union. Diesen Namen schrieb man 1992 in ein dickes Vertragswerk, genannt das Kochbuch, denn jedes Mitglied gab sein Senfrezept dazu. Es war der Mostrich-Vertrag. Ja, man gab sich auch einen demokratischen Anstrich. Gericht gab es, Parlament bekam etwas mehr Macht und man hatte die zwei Regierungen, die Kommission und die eigentlichen Chefkochs, die Staatschefs, den Ministerrat. Die konnten dann immer etwas beschließen und manchmal dem Parlament etwas vorlegen, wenn sie einen gemeinsamen Standpunkt gefunden hatten. Und über das gefundene Breirezept wurde immer einstimmig abgestimmt. Sie können sich vorstellen, da kam gar nicht so viel dabei raus. Aber wenn einer der Sous-Chefs nicht einverstanden war, konnte er mit einem Veto in die Suppe spucken. Ja, darüber geriet man in Streit und man sagte, zu einer gemeinsamen Wirtschaft gehört auch eine gemeinsame Verfassung. Doch der französische Sternekoch und der niederländische Käsekopf stimmten diesem allem 2004 nicht zu. Die Abstimmung bei den anderen wurde dann aus Angst vor weiteren Niederlagen ausgesetzt. Der Ministerrat wartete ein wenig und schloss 2007 ein Ersatzvertragswerk, Lissabonner Vertrag genannt. Vieles blieb beim Alten, es war etwas sozialer, ein etwas stärkerer Außen- und Sicherheitspolitiker, der aber immer wieder von übermotivierten Staats- und Küchenkabinettschefs wie Sarkozy, hier sein Gemälde, düpiert wird. Das hindert nicht, dass immer neue Mitglieder aufgenommen werden in den Club und ihre Taverne an die Mauern des Burg-Erlebnis-All-Inclusive-Gastro-Centers namens Europa mauerten. 27 Mitglieder bisher. Einige davon können ihre Hypotheken nicht mehr zahlen und werden nun da draußen zu Küchen- und Servierdiensten verdonnert. Für sie stehen da unten auf der Terrasse bunte Rettungsschirme. Ob die den Stürmen standhalten werden? Nun, Trost bietet die von allen Wettern ungerührte Statue. Das dicke Burgfräulein Europa mit dem Silberblick schaut unbeirrt in die Ferne.
Die Europäische Union in 4 Minuten und genau 22 Sekunden von Arne Kapitzer. Ich begrüße jetzt Professor Gerhard Bessler. Bessier, guten Abend.
Guten Abend, Westphal, guten Abend.
Herr Bessier, Sie sind am Lehrstuhl für Europastudien an der TU in Dresden. Hat der Club Europa und das, was wir gerade im Schweinsgalopp durchgegangen sind, hat der einfach die Zeit verschlafen? Hat er vergessen, sich zu erneuern?
Ja, in der Tat hat man von den 50er Jahren an Europa als eine ganz elitäre Veranstaltung betrieben. Man hat versäumt, die Menschen mitzunehmen. Man hat versäumt, Europa zu einem sinnlichen Erlebnis zu machen, Europa begreifbar zu machen für die Menschen. Und über die Jahrzehnte hinweg haben die einen Eindruck gewonnen. Europa, das ist Brüssel, das ist eine überdimensionierte Verwaltung, das ist Abgabe von Rechten an dieses Zentrum. Und schließlich haben die Menschen jetzt mitbekommen, dass einige Länder ganz viel zahlen müssen, damit andere dort auch noch einen Platz finden. Und man versteht natürlich den Wirtschaftszusammenhang nicht sofort. Zahlen ist immer schlecht, bekommen ist gut, dass also beispielsweise 70% der deutschen Produkte in die EU ausgeführt werden. Das betrachtet man dabei nicht. Und insofern hat sich eine EU-Müdigkeit eingestellt. Es ist also ein Mythos, der nie gefüllt wurde und dessen sind die Leute jetzt einfach überdrüssig. Und Rechtspopulisten verschiedener Länder, Finnland ist ja nur eines von vielen, wir haben die Schwedenpartei, wir haben Probleme in Frankreich, in Österreich, in Italien, auch in Dänemark rumort es. Das ist deutlich, man besinnt sich zurück auf das Nationale. In Ungarn eine neue autoritäre Verfassung, müsste man sagen, als die Rückkehr zur Faszination des Nationalen, des Autoritären, des Wir sind wir, das ist schon ein Problem. Und wir werden versuchen müssen, einzuholen, was über die Jahrzehnte hinweg versäumt worden ist, eben Europa begreiflich zu machen, Europa anschaulich zu machen.
Nun haben ja die Deutschen immer für sich in Anspruch genommen, Herr Bissier, dass wir das ganz besonders gut gemacht hatten. Denn wir waren oftmals die Klassenbesten bei der Erfüllung von verschiedenen Kriterien, beim Maastricht-Vertrag vielleicht nicht unbedingt. Aber hat denn wirklich die Vermittlung in Deutschland funktioniert? Oder sind die Leute jetzt genauso auf diesen, man muss es ja noch nicht mal Klischees nennen, wenn man sagt, das eine für die anderen bezahlen, dass in Brüssel Bürokratie herrscht, der Euro hat alles doppelt so teuer gemacht. Es ist ja so.
Naja, es ist nicht ganz so. Es ist so, dass selbstverständlich in Deutschland die Menschen nach wie vor gut leben, dass wir wirtschaftlich einen Boom haben, was nicht zuletzt mit dem Export zu tun hat, wie allgemein bekannt ist. Und von daher ist es so, dass die Deutschen im Grunde eigentlich Europa tragen, tolerieren, aber sie lieben es nicht. Das scheint mir das Problem zu sein. Auch für Deutschland ist Europa bestenfalls ja, die spanische Sonnenküste, Mallorca und ähnliches mehr. Was also nicht gelungen ist, ist sowas wie ein europäisches Gefühl zu entwickeln. Sich als Europäer zu fühlen, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Das ist ein Problem, das wir beispielsweise in der Bildung vermissen. Wo gibt es das schon, den Blick über die Grenzen hinweg? Ich beobachte mit großer Sorge, etwa in Sachsen, wie stark Heimatkunde in den Vordergrund rückt. Jedes Kaff kennen wir. Wenn man dann aber fragt, was ist die Hauptstadt von Griechenland, dann müssen die Kinder passen. Es ist also so, dass das Kleine, das Unmittelbare, das Heimatliche in den Vordergrund drückt, eine gewisse Faszination des Bekannten. Ja. Und die setzt sich sofort. Sehen Sie, Bachelor- und Masterstudiengänge waren ursprünglich ein ganz wichtiges Argument dazu geplant, dass Europa durchlässiger wird, dass die deutsche Studierende, wenn sie sich überlegt, kurzfristig nach Dänemark oder nach Großbritannien gehen kann.
Und das funktioniert halt nicht so richtig, Herr Bissier. Und da muss ich jetzt leider unterbrechen. Wir hätten Ihnen gerne noch länger zugehört. Aber unsere Zeit läuft aus, Herr Bissier. Haben Sie vielen Dank.
Bitte, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Okay. Europa nach der Finnlandwahl. Vielleicht verhält es sich mit Europa ja wie mit dem Tiger, der groß zum Sprung ansetzte und Sie wissen schon, dann aber als Bettvorleger landete. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphalen und tschüss.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist anders. Jeden Tag.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.